bevor der letzte Stein schließt und das Dach dichtet, die heimliche Angst, etwas könnte nicht funktionieren. Vielleicht klappt etwas mit der Wasserzufuhr nicht, oder ich werde ersticken. Wahrscheinlich werde ich ersticken. Dann ist alles dicht, die Geräusche verschwinden in einem unentwirrbaren Labyrinth von dumpfen Lauten. Fast wie Meeresrauschen, so gleichförmig und kein Licht. Gar kein Licht. Ich taste die Wände ab, mein Gott, ich bin wirklich da drin, ganz allein. Das ist gut. Und ich kann das in 3 Tagen wieder heraus. Das stehe ich niemals durch. Schon nach 5 Minuten glaube ich, dass ich jetzt bald ersticke. Oder, schlimmer noch, das Kohlendioxid reichert sich an, schläfert mich ein und ich ersticke im Schlaf. Ich kauere mich auf alle 4, den Mund an die Öffnung des Belüftungsschlauches. Ja, da ist die Luft besser. Allmählich lässt die Erstickungsangst nach. Wie viel Zeit ist vergangen? 2 bis 3 Stunden? Oder schon 5? Jedenfalls hörten bald die undefinierbaren Geräusche, der Tonrausch auf. Die Besucher waren wohl alle gegangen. Stille. Was tue ich hier? Soll ich nicht lieber abbrechen? Es werden Höllenqualen, ich weiß es. Muss ich mir das antun? Versuchsweise stemme ich mich mit den Händen gegen das Dach. Wenn ich drücke, müsste es sich öffnen. Ich drücke. Nichts regt sich. Panik. Soll ich fester drücken? Ich mache es dann doch nicht, weil, wenn das Dach erst offen ist, dann ist das Experiment gescheitert. Vorbei. Also, die Ungewissheit bleibt. Ich weiß nicht, ob ich wirklich heraus kann. Wenn du hier eintrittst, steht über der Hölle, lass jede Hoffnung fahren. Ich pinkle, ich trinke. Wie viel Zeit ist vergangen? 10 Stunden? Die Luft ist unerträglich feucht und stinkt, wahrscheinlich auch höchst gesundheitsschädlich. Das ist der Mörtel, er trocknet. Es ist kalt, etwas rumpelt, der Boden vibriert, die Straßenbahn, die 50 Meter und ein Stockwerk tiefer vor dem Haus vorbeifährt. Ich trinke, ich pinkle. Es gibt ein Maß für alles hier drinnen, die Bewegung meiner Körperflüssigkeiten. Trinken, pinkeln, ein stetes, langsames Schwingen, das mich allmählich in Trance versetzt und mir hilft, die erste schwerste Zeit zu ertragen. Ich hülle mich in meine Arme und kaure mich in eine Ecke. No one gets out here alive, sagt Jim Morrison, und er meinte das Leben. Der einzig bekannte Ausgang ist also der Tod? Wie aber es gäbe noch einen anderen? Ich schlafe nicht, aber ich bin auch nicht wach. Alles passiert und ich sehe zu, im Dunkeln, ohne Augen. Das Erste, was sie dir nehmen, sind deine Augen. Du brauchst sie nicht mehr, keine Angst, es tut überhaupt nicht weh. Ein kurzer Schnitt ins Gehirn, dir vergeht Hören und Sehen.
Ich sehe mich in dieser Box und den Raum und über meinen Nerven spüre ich die Außenmauern. Ich bin die Box, ich bin der Raum, inwendig.
Ein kleines Teufelchen, das den Raum verwaltet. Der Raumfahrer, das Herz. Es rumpelt, die Straßenbahn. Später kein Rumpeln mehr, spät nachts, denke ich, die Straßenbahnen fahren nicht mehr. Gibt es noch einen anderen Weg nach drüben? Ins Jenseits? Die alten Griechen kannten 2 Stellen, an denen es möglich sein soll, in den Hades, in die Unterwelt zu gelangen. Eine liegt in Griechenland und eine in Portugal. Es hat allerdings ein Weiser schon damals gesagt, aber es führet von überall ein Weg in den Hades hinab. Da unten ist es ewig dunkel und die Toten sind nur noch Schatten. Da. Bewegt sich da nicht etwas an der Wand? Ein Schatten? Ich reiße die Augen auf, es ist dunkel, ich sehe nichts, ich höre nichts, und doch ist alles da. Das Gehirn. Nur das Gehirn ist die Schnittstelle zwischen Außen und Innen. Es spielt keine Rolle, ob mein Körper Arme oder Beine hat, im Moment hat er Mauern aus Zement. Ich nehme wahr. Ich nehme wahr. Die Schatten mehren sich, langsam, drängen sich nach vorne. Ich kann sie sehen, selbst nur mehr ein Schatten husche ich an ihnen vorbei, meide den Quellete, den Fluss des Vergessens,
dass du mir da unten ja nichts trinkst. Hier unten ist es ganz still, nur den Lärm in meinem eigenen Gehirn habe ich mit hinuntergenommen. Ich beuge mich über den Fluss und trinke. Ich pinkle. Die Asphodeloswiese? Auf ihr wandeln die Schatten der Menschen, die weder gut noch böse waren, also die Langweiler. Und Langeweile auch hier. Steter Wandel. Die Armen.
Was also ist dort unten los?
Es sind all unsere Erinnerungen, alles Gelebte, der ganze Schutt aller Zeiten. Menschen, Götter, Dateien, Stückwerk, beschädigt, übermalt, restauriert, geklebt, wieder weggeworfen, verdichtet. Ein Heer von virtuellen Madenwürmern, die das Ganze kompostieren. Und von da steigt ein unerträglicher Gestank hinauf in unsere Welt, der uns schaudern macht und der uns Angst einjagt, weil wir es wissen. Weil wir wissen, dass es da unten liegt, da unten auf dem Grund unserer Seele und dass es nur mühsam im Zaum gehalten werden kann und stets darauf lauert, über uns herzufallen. Da lieber also, wie der Sisyphus, ständig den Stein hochrollen, um dann zusehen zu müssen, zu dürfen, wie er wieder herunterrollt. Toll, wie im richtigen Leben. Aber was ist das richtige Leben? Was war denn früher? Es fällt mir nicht mehr ein. Was ich darüber zu sagen weiß? Es war zu laut und es war zu grell. Dieses Gewitter, dieser Hurricane von akustischen und optischen Überforderungen, rauschhafte Zustände, totale, ständige Überreizung, Geräusch. Gebt Ruhe, rufe ich laut. Gebt mehr Ruhe.
Der Schatten, der hieß Orpheus und er war da unten, obwohl er nicht gestorben war. Gerade so wie ich. Es waren ja ein paar da, obwohl sie nicht gestorben waren. Sie gehörten nicht hierher. Der Aeneas, der seinen Vater suchte, der Odysseus, der den Seher befragte und dem der Schatten des großen Königs Agamemnon zuraunte, er wäre lieber der niedrigste Knecht in einer anderen Welt als König hier im Hades. Ödipus soll hier verschwunden sein und auch die sagenhafte Göttin Ishtar. Pythagoras erzählt, er war da und habe den Dichter Homer gesehen, der an einem Baume hing. Dies, weil er zu vertraulichen Umgang mit den Göttern gepflegt hatte. Es waren noch einige mehr, der bekannteste aber war wohl der Orpheus. Man sagt, der Gott Apoll habe ihn gezeugt und seine Mutter war die Nymphe Kalliope. Die konnte total schön singen, aber der Orpheus, der konnte es besser als alle anderen auf der Welt und unter der Welt. Wenn er sang, wurde es totenstill. Geräusche entstehen durch Bewegung. Sie sind nicht wirklich. Was ist ein Ton? Wie rauscht ein Bach Fuge um Fuge? Ich stelle mir die Bewegung des Wassers vor. Wassertropfen um Wassertropfen quält sich über Steine. Es schabt ganz sanft, rollt aneinander, reibt sich, flüstert, schrammt an der Uferböschung entlang, gleitet an Grashalmen ab, zwischen Ästen hindurch, gleichzeitig vieltausendfach eine Sinfonie. Ein Bach. Es rauscht. Ich trinke. Ich pinkle. Der Orpheus also, der hatte ein Mädel und die war total schön und er hatte sie ganz lieb und sie ihn auch und sie war noch ganz jung und ganz unschuldig und der Orpheus, der früher ein ganz wilder Stecher gewesen war, wurde plötzlich ganz zahm und ganz sanft und schaute sich nach keiner Frau mehr um, nur noch nach ihr. Also, wie die Eurydike mal wieder auf der Wiese tollte, natürlich war sie nackt,
vor Adam und Eva waren alle Menschen nackt, da kommt dieser Aristaios vorbei und er sieht ihre schlanke Gestalt, ihre festen Schenkel, die Bewegung ihrer Lenden, ihren anmutigen Bauch und ihre vorwitzigen Brüste, und da kann er nicht mehr an sich halten und stürzt auf das nackte Mädchen zu. Sein Glied ist hoch aufgerichtet. Eurydike war noch Jungfrau. Mit dem Orpheus hatte sie zwar schon gekuschelt, aber sie hatten sich nur geküsst und gegenseitig gestreichelt. Aber mehr war nicht, weil die beiden einfach ihre Zeit brauchten. Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Das wilde Glied drang in sie ein, ihr Hymen zerriss, es floss Blut. Nachdem er sie missbraucht hatte, haut der Aristaios ab und Eurydike stirbt in Orpheus' Armen. Eine Schlange, seufzt sie, hat mich gebissen. Es rumpelt wieder. Was war? Ein Erdbeben? Ich weiß es nicht mehr. Ich trinke und ich pinkle. Ich ziehe alle meine Kleider aus, weil mir einfällt, dass man nur nackt in die Unterwelt gelangen kann. Der Orpheus also beerdigt seine Liebste. Insgeheim aber weiß er sie lebendig. Irgendwo da drüben, da unten, in der anderen Welt, im Jenseits, da ist sie und sie wartet bestimmt auf ihn. Über ein Jahr zieht er trauernd umher, er schaut keine Frau mehr an. Als die Qual unerträglich wird, nur die Tat hat befreiende Wirkung, beschließt er, Eurydike zurückzuholen. Er wandert nach Portugal und steigt hinab in den Hain der Erinnerungen. Der Unterweltsboss hat seine Frau selbst mal von drüben geraubt und hierher verschleppt. Sie heißt Persephone und sie ist gütig und sie macht, dass im Frühjahr die Blumen blühen und die jungen Kälblein gezeugt werden, lange bevor sie dann alle wahnsinnig werden. Okay, zu dieser Persephone gelangt der Orpheus nun und bittet um Gehör. Und weil er weiß, dass nichts seinem Gesang widerstehen kann, fängt er an zu singen. Die Vorstellung ist eine Schau. Alle drängen sie sich herbei, hängen an seinen Lippen, der Sisyphus setzt sich auf seinen Stein und der Tantalus hat endlich zu essen und zu trinken. Es ist ein nie dagewesenes Ereignis. Danach kann man ihm keinen Wunsch mehr abschlagen und als er die Persephone fragt, berät sich diese mit ihrem Mann und dann gewähren sie dem Orpheus seine Bitte, Eurydike zu besuchen. Sie mag ihm dann folgen in seine Welt, aber er darf sich nicht umdrehen, auf keinen Fall zurückschauen. Ja, Orpheus verlockt, schnell zieht er los, er mustert Schatten um Schatten, viele Bekannte trifft er und nicht lange, da hat er die Eurydike erkannt. Es rumpelt, was ist los? This is the end. Ich trinke, ich pinkle, meine Mutter treffe ich da unten, I want to kill you. Ich habe ein Messer in der Hand, verschwinde aus meinem Leben, schrei ich, und dann schneide ich sie in Stücke und verscharre die Reste neben einem Grabstein. Erleichtert renne ich den Hang hinunter. Da drüben geht Orpheus, die Eurydike geht hinter ihm, ganz dicht, ein Schatten. Der Sänger schreitet forsch, dann wird er zögernd langsamer. Kann sie mir folgen, denkt er? Ist sie gestürzt? Ist sie noch hinter mir? Die Gedanken tosen in seinem Kopf. Vor lauter Lärm kann er nichts hören, auch Eurydike nicht. Es gibt sie ja gar nicht, denkt er, sie ist nur ein Traum, eine Möglichkeit. Allein die Tat hat befreiende Wirkung. Orpheus dreht sich um. Kann man anderen etwas beschreiben, das sie nie gehört oder nie gesehen haben? Kannst du am Rauschen erkennen, was ein Bach ist? Hast du einmal ein Geräusch gehört und nie seinen Ursprung erkannt? Wie soll ich dir die Welt erklären, wo du doch jede Erinnerung an das Leben drüben verloren hast? Was also ist die Farbe Blau? Blau für Irene. Blau ist, wenn morgens die Vögel zwitschern, es ist ganz still sonst, du wendest dein Gesicht der Sonne zu, dort, wo es warm ist, da ist es golden. So ist geschmolzenes Metall, alles andere ist blau, Azur. Blau, wenn du in einem Geschäftshaus einer großen Handelsfirma in den Fahrstuhl steigst. Männer steigen hinzu, du erkennst sie am Geruch ihrer Keimdrüsen. Blau ist die Farbe ihrer Anzüge, dunkelblau und oft mit feinen weißen Streifen. Blau ist die Nacht, so gegen 23, 24 Uhr. Es war ein heißer Tag, jetzt stehen 1000 gelbe Sterne über dir und zwischendurch ein dunkel, dunkelblaues Tuch, die Nacht. Blau ist die Farbe meiner Seele, Irene, wenn ich dich sehe. Ich kann dich nicht erreichen und doch begehre ich dich so sehr. Meine Augen krümmen sich nach innen und ich sehe auf meiner Seele Grund blau. Es ist düster und diffus sein, schlechte Laune blau. Blau ist dein Lachen so fröhlich, so unbeschwert blau. Blau ist das Wasser, fast grün, wenn ein Bächlein munter singt, fast braun, wenn ein träger Strom sich wälzt, ganz tief und rein das Meer, das ist blau.
Das ist
braun, das leere Feld im Herbst. Man hat der Erde das Gewand geraubt.
Braun nackt, ist die Scheiße.
Braun,
die Farbe der Dummheit, die aus ihren Gehirnen quillt. Gelb ist der Mond. Im Bauch, da spürst du ihn. Und dann
braun ist der Stamm der Bäume. Tagen wenn du sie wieder aufmachst, ist es außen
gelb
dunkel
und leise.
Und rot dann wird es heller. Feuerrot der Schmerz, wenn deinen Körper du verletzt.
Rot ist
ein Messerschnitt
ins
Dunkle, dann später die
rot
Wiese,
hellrot
der Tennisplatz, das ist noch hell,
dunkelrot,
eine Weide,
rot,
eine Alm,
der Orgasmus.
Gelb, das ist saftig,
das ist die Farbe des Sommers.
Wenn alles heiß und
ist
schwitzt,
auch alles, was zirpt,
dann ist gelb das Gras,
und deine
leuchtend rot hämmert die Wut,
gold,
rot pocht der Kopf, wenn die Migräne tobt.
Weiß ist der Schnee.
Im Wald, Schatten,
das
diese
weiße
Ruhe,
deine Augen,
Stille,
gelb
ist das Grün. Wenn er
du
aus deinem
sehen,
Körper strömt,
wird
die
zu
hell, wenn du viel getrunken hast. Und rote, gelb,
Wein,
wenn es an Flüssigkeit dir mangelt.
Nach Frucht,
schmutzig und
schwarz ist der Hass,
wenn deine Liebe
Schmerzen
ist. Es gibt keine Farbe schwarz sonst in der Natur. Nur auf dem Grund der Seelen, da ist's oft schwarz.
Grau aber ist der ganze Rest.
Das Rumpeln ist weg. Zweite Nacht? Oder? Oder erste? Oder dritte? Was macht das schon? Es ist so schön hier unten. Sie sind alle so nett. Weil es kalt wurde, habe ich die Innenverkleidung von den Wänden gerissen und mich darin eingewickelt. Ich pinkle. Ich trinke. Es ist ein Rhythmus von griechisch Reo fließen, ein Maß. Ich schätze etwa alle 2 Stunden. Ich schlafe nicht, ich hülle mich in die Decken und kaure in der Ecke. Die Schatten werden länger. Der Orpheus, weil er nichts mehr von ihr hört, dreht sich um. Sie ist weg. Nein, sie war ja niemals da, nur eine Möglichkeit. Das Gehirn, denkt er, ist die Schnittstelle zwischen innen und außen. Das Gehirn. Ich muss an den Rückweg denken. Wie lange es wohl noch dauert, bis sie mich befreien? Einen Tag? 15 Stunden? Ich habe jedes Zeitgefühl verloren. 2-mal war das Rumpeln weg, also der 3. Tag? Ich habe nicht geschlafen, ich bin nicht müde, ich habe nicht gewacht. Wenn ich wieder draußen bin, werde ich feststellen, dass ich aufgehört habe, mit den Zähnen zu knirschen. Es ist so schön still hier. Jetzt gibt es Geräusche draußen, außen an meinem Körper. Ich weiß, der letzte Akt beginnt. Sie sind gekommen, mich zu befreien. Ja, schnell noch, denn jetzt gibt es wieder Zeit. Gleich werden die Mauern fallen, ich werde nach draußen steigen und bärtig, geschwätzig und erholt, wie nach 3 Wochen Südfrankreich, in die nächste Runde gehen. Also, schnell noch das Ende. Der Orpheus steigt also langsam wieder in die andere Welt. Ab jetzt klaut er keine Frau mehr an, nur noch an Knaben findet er Gefallen. Viele seiner ehemaligen Freundinnen, mit denen er sich in der Zeit vor Eurydike herumgetrieben hat, buhlen nun um seine Gunst. Er aber schubst sie alle von der Bettkante. Irgendwann wird's denen, Mänaden heißt man sie, dann doch zu bunt. Als er wieder einmal einer Gruppe von ihnen über den Weg läuft und er sich wiederum weigert, mit ihnen zu schlafen, dann nehmen sie die Steine vom Weg und werfen nach ihnen. Der göttliche Sänger aber, er hebt seine Stimme, und weil er Steine erweichend schön singt, fallen diese schlapp zu Boden. Sie können ihn nicht treffen. Da griffen die Weiber zu einer List. Lärm muss in die Welt. Rasseln, schreien, heulen, hupen, Fernseher, Radio, Bohrmaschine, Auto. Tag, Frau Mewes, heute schon um 5.28 Uhr die Glasflaschen im Container entsorgen? In aller Herrkotzfrühe? Rumpeln, brüllen, hämmern, Straßenbahn, Straßenbahn. Straßenbahn? Es rumpelt. Und weil der Lärm seinen Gesang übertönt, die feine Stimme des Herzens hilflos in einer groben Welt, werden die Steine wieder hart und scharf und treffen und töten ihn. Seinen Kopf schneiden sie ab, zusammen mit der Leier werfen sie ihn in den Fluss. Von dort gelangt er ins Meer und immer klagt der Schädel nach seinem verlorenen Traum, bis er auf Lesbos begraben wird. Das Ausstiegsloch in der Box ist endlich fertig. Ich klettere hinaus. Es werde Licht.